Wer mehrere Male vergeblich versucht hat, ein Kind zu bekommen, der probiert alles aus und nimmt jede Hilfe an. Und das greift stark in das tägliche Leben ein. So ging es auch Raffaela. Dear Lavinia, ein Podcast über Kinderwunsch und den Umgang mit Kinderlosigkeit. Mit Raffaela Sales und Sabine Vorklinger. In Folge 2 hören wir von Raffaela, was nach ihrer zweiten Fehlgeburt passierte. Es gab Untersuchungen. Ist bei ihr und ihrem Mann alles in Ordnung? Das Leben wurde optimiert, damit der Körper auch ja im richtigen Zustand ist für eine Schwangerschaft. Das war eine Zeit, die die Beziehung zwischen Raffaela und ihrem Mann stark auf die Probe stellte. Mehr dazu jetzt von Raffaela im Gespräch mit ihrer Therapeutin Sabine.
Sabine.
Raffaela.
Schön, dich wiederzusehen.
Herzlich willkommen zu unserer Folge 2. Dieses Mal geht's weiter mit Raffaelas Geschichte. Einfach nur mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammengefasst. Raffaela hatte eben einen unbedingten Kinderwunsch, hat dann bedauerlicherweise 2 Abgänge erlebt. Eine davon war auch eine Eileiterschwangerschaft. Und dann begann ihr Weg quasi in die Kinderwunschklinik.
Ja, das war, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich habe das dann irgendwann diesen Weg Via Crucis genannt.
Das musst du jetzt für alle Nicht-Italiener.
Der Kreuzweg.
Bitte, genau, für alle Nicht-Italiener übersetzen, bitte.
Also nach dieser Eileiterschwangerschaft in der Klinik, nach der OP, haben sie mir gesagt, also das sieht alles wunderbar aus und der Eileiter ist intakt, also wir haben ihn nicht beschädigt und konnten den sozusagen nur sanft melken, wie man dazu sagt, wenn man dieses Schwangerschaftsmaterial entfernt. Und sie haben gesagt, aber wir würden ihn trotzdem empfehlen, unbedingt in ein spezialisiertes Labor zu gehen und Gentests zu machen. Und zwar sie und ihr Mann. Also das heißt, ich musste dann meinen Mann, der glaubte, er kann sowieso 1000 Kinder zeugen.
Naja gut, er hatte ja schon
drei. Ja.
Er hatte ja schon 3 gezeugt.
Ja.
Und das heißt, du wolltest dem Ganzen auch freiwillig oder von dir aus auf den Grund gehen, warum das nicht geklappt hat.
Also ich sag mal so, das waren jetzt nicht so tolle Erfahrungen, dass man die unbedingt freiwillig wiedererleben möchte. Und deshalb muss man, und man muss ja dann der Sache irgendwie auch auf den Grund gehen, um das zu verstehen, weil ich habe mich ja für pumperl gesund gehalten. Also ich habe eigentlich keine gesundheitlichen Probleme, keine Vorgeschichten, auch in der Familie nicht. Also es gab eigentlich keinen Grund, warum es nicht funktionierte, außer dass ich halt schon 39 Jahre alt war. Und mein Wald- und Wiesen-Frauenarzt damals, ich sage ein Wald- und Wiesen-Frauenarzt, es war halt sozusagen der Frauenarzt, ich will nicht sagen um die Ecke, aber quasi, bei dem ich über Jahre gewesen war, der konnte mir überhaupt nicht weiterhelfen. Ich habe dann gesagt, wollen Sie mir nicht einen Hormonspiegel mal machen? Fand der irgendwie überflüssig. Also bei dem wurden die Frauen wahrscheinlich alle so schwanger. Also der hat mir auch nicht mal gesagt, schauen Sie, Sie sind 39, Sie wissen, wenn Sie auch eine Kinderwunschbehandlung machen wollten, müssen Sie das vor dem vollendeten 40. Lebensjahr machen, weil danach kriegen Sie keine Unterstützung mehr von der Krankenkasse. Das hat mir nie irgendjemand gesagt. Also ich bin dann infolge dieser Operation, Eileiterschwangerschafts-OP, bin ich dann in ein Spezialzentrum gekommen. Das war dann natürlich schon so ein Kinderwunschzentrum, wo sie mir diese Gentests gemacht haben. Und da war alles durchweg positiv. Also es fehlte uns nichts. Wir hatten keine genetischen Vorerkrankungen. Es gab also keinen genetischen Grund, warum ich diese 2 Abgänge hatte. Und die rieten mir dann, einen Spezialisten aufzusuchen in einer Kinderwunschklinik. Und das tat ich dann auch, nolens volens, also wirklich sehr mit angezogener Handbremse, weil mir war schon damals, also zu dem Zeitpunkt, die Vorstellung absolut, also ich habe sie als abstoßend empfunden, weil ich mir so sehr wünschte, dieses Kind, dieses heiß erwartete, geliebte Kind, das ich immer schon so in meinem Kopf hatte, auch natürlich zu empfangen. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen auch so eine Vorstellung, die Kinder finden zu uns. Und ich wollte diesem Kind die Möglichkeit geben, zu mir zu finden. Ja, also ich wollte das nicht irgendwie drängen oder erpressen oder erzwingen. Also das war schon ein Gedanke, den ich damals schon hatte.
Ja, aber Raffaela, wie ging es dir oder wie hat sich denn das angefühlt? Ne? Das ist ja schon ein einschneidender Schritt.
Absolut, absolut.
Dass man merkt, Mensch, es geht jetzt auf natürlichem Wege, funktioniert es nicht mehr. Und dann erstmal diese Angst, könnte ich mir vorstellen. Vermutlich ist da genetisch irgendwas im Argen. Warum funktioniert es nicht? Und dann ging ja der Weg weiter. Und wie hast du dich dann dabei gefühlt? Weil es hört sich für mich so an, als wäre da so ein bisschen so eine Art Maschinerie dann irgendwo auch losgetreten worden.
Absolut. Also das war auch der Zeitpunkt, ab wann es für mich sehr einsam zu werden begann. Weil ich habe da ja auch lange und viel dran gearbeitet, dass mein Mann, der bereits 3 Kinder hatte und älter war als ich, dass der keinen dringenden, unbedingten Kinderwunsch wie ich haben müsste, ist legitim. Also das konnte ich ihm nicht vorwerfen. Er hat mich ja dann auch auf meinem Weg begleitet, dass das jetzt nicht sein größter Wunsch war und er das nicht unbedingt alles so machen wollte. Das kann man verstehen und auch entschuldigen. Ja. Insofern, diese Wege bin ich in diese Kliniken, zu diesen ganzen Tests, habe ich immer allein gemacht. Und dann, wenn man ihm irgendwie Blut abnehmen muss oder irgendeinen Test machen, ist er dann mitgekommen. Aber ich bin diese Wege alle allein gegangen.
Ja, das war einsam. Und ich meine, das wirkt sich ja, denke ich, dann schon auch auf eure Beziehung aus. Oder wirkt es sich aus auf eure Beziehung? Wie war das?
Ja, es war auch dann schon ein Moment da, wo ich... Also ich habe nie an ihm gezweifelt, überhaupt nicht. Aber es war einfach schon eine Krise, weil wir sehr unterschiedliche Ziele hatten.
Mhm. Ja? Raffaela, kannst du sagen, was du damals von ihm so gebraucht hättest oder was dir damals wichtig gewesen wäre?
Ja, was mir geholfen hätte, wäre mehr Präsenz, mehr Empathie. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe ihn so zum Jagen tragen müssen.
Ja.
Es fiel mir auch wahnsinnig schwer, mit ihm über all das zu reden, weil ich merkte, dass es ihm auch ein bisschen lästig war. Also, oder es belastete ihn. Ja. Der hat gedacht, ich meine, so hatte er auch seine Kinder gezeugt. Der hat nicht darüber nachgedacht. Das ist halt wie so viele, ja. Die Kinder kamen von alleine, so fast unaufgefordert oder aufgefordert und dann kamen sie, ja. Und der konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwie anders geht. Und er hat auch geglaubt, dass ich in dem Moment, wo es natürlich nicht geht, dann aufgeben würde. Aber ich konnte natürlich nicht so schnell aufgeben. Also was ich dann gesucht habe, war eigentlich die Bestätigung, dass alles natürlich funktioniert und es weiter natürlich versuchen. Und ich habe dann angefangen, Spezialdiäten, also basisch, nur noch basisch zu essen. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken, geraucht habe ich eh nie. Ich habe also dann wirklich mein Leben umgestellt, bin nie spät ins Bett gegangen. Es war alles nur darauf ausgerichtet, die absolut optimalen Bedingungen mitzubringen, um ja, dass dieser Zyklus immer toll funktioniert und der Eisprung immer stattfindet und so. Und es war natürlich auch, da sind wir beim Abendessen, er wollte noch sitzen bleiben, sag ich, nein, ich will nach Hause und so. Ich hatte halt immer den Kalender im Kopf. Das war ihm natürlich auch lästig, ja. Aber es war auch beruflich schwierig, ja, weil wir haben ja einen Beruf, in dem wir sehr viel gesellschaftliches Leben haben, in dem wir sehr viel sozusagen auf einer Bühne auftreten und so. Und ich hatte natürlich immer mein Szenario im Kopf, das ich so für mich führen musste.
Du wusstest dann so, also jetzt ist dein Eisprung.
Also ich brauche ihn jetzt gut gelaunt, bei Laune.
Und top.
Genau. Und ab in die Kiste, ja. Und weißt du, wenn dann der Abend sehr lustig und launig war und ein bisschen zu viel Alkohol, das sind halt auch nicht die optimalen Bedingungen. Aber du willst ihm ja auch nicht die Laune verderben. Er soll ja das auch genießen können. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Und du weißt immer, das Fenster dauert 48 Stunden. Das ist ja irrsinnig kurz. Und weißt du, wie viel dazwischen passieren kann? Und wir reisten ja auch viel. Also wir waren auch viel unterwegs, wir hatten Messen. Und es war ein ständiges, auch diese Unruhe natürlich, ja, oder unterschiedlich. Und er war auch sehr viel unterwegs. Also er war auch viel weg. War auch irreblöd für mich, ja. Ja, und dann, also ich ging dann von Kreti zu Pleti. Ich habe immer wieder versucht, jemand Neues zu finden, der mir helfen kann und der vor allen Dingen dieses Mitgefühl mitbrachte, das ich brauchte. Ich suchte so sehr nach Verständnis. Ja. Und ich habe dann eine Frauenärztin gefunden, die wirklich toll war. Bin ich zu der gegangen, mit der konnte ich reden. Die hat mir zugehört. Die hat mir gesagt, geh zu der und geh zu der. Und mit der, die macht dir eine osteopathische Behandlung. Und die macht ganz tolle, was weiß ich, Fußreflexzonenmassage. Also ich habe alles durchdekliniert, was man machen kann. bei meinem Heilpraktiker war ich sowieso, ich wollte einfach sozusagen die optimalen physischen Bedingungen mitbringen, die möglich waren. Dann ist mein Mann sehr krank geworden. Und das hat natürlich dann die Vorzeichen komplett geändert. Und dann wurde das alles sehr viel komplizierter.
Ja, ja.
Das heißt, dann lief das alles nicht mehr so automatisch selbstverständlich. Er hatte diese lange Krankheitsphase, eine Autoimmunkrankheit bekommen, er ist dann auch lange in Therapie gewesen. Ich habe dann auch natürlich in Rücksprache mit ihm, also wir haben dann besprochen, dass er keine Chemotherapie macht. Er hätte eine Chemotherapie machen müssen. Das war damals State of the Art für diese Art von Krankheit. Ich habe es als wahnsinnig demütigend empfunden, wie wir dann mit seinen Ärzten zusammensaßen. Ja, und er war ja älter als ich. Und dass er dann mit mir da bei diesen Ärzten saß und ich den Ärzten sagte, ja, wir sind aber eigentlich gerade in einer Kinderwunschzeit und versuchen, ein Kind zu bekommen. Es hat mich wahnsinnig gedemütigt, dass ich dann auch noch diese erschwerenden Bedingungen dabei hatte.
Ja, da sieht man, was das, wie raumgreifend das war, wie belastend das im Endeffekt auch für die Beziehung war. Und ich denke, dieses Thema haben ganz viele Paare.
Absolut. Also wir haben, sagen wir mal, was uns geholfen hat, weil du auch vorhin fragtest,
wie das mit der Beziehung ging. Ja, genau, das wäre auch meine Frage gewesen.
Also wir haben, es gab dann schon Freunde im Freundeskreis und muss ich sagen, dankenswerterweise auch auf seiner Seite, die das mitbekommen haben. Und die auch zu ihm gesagt haben, du, das mag jetzt nicht dein Lebenswunsch sein, aber du kannst deiner Frau diesen Lebenswunsch nicht verwehren. Das wäre eine Hypothek für euer gemeinsames Leben. Damit wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Also, ihr seid jetzt so weit, du hast dich für sie entschieden, sie hat sich für dich entschieden, du musst diesen Weg mit ihr zusammen weitergehen. Und das habe ich immer bei ihm gespürt. Ich meine, ich sage nolens volens, war nicht immer begeistert dabei. Ja? Aber er ist, und gerade in der schwierigsten Phase, als wir dann wirklich in die Kinderwunschklinik gingen später und dann auch die ganzen IVF, also diese In-vitro-Fertilisationen begonnen haben, da ist er wirklich sehr, sehr tapfer mit mir mitgegangen. Das war alles andere als selbstverständlich. Und das war das eine. Und das zweite ist, wir sind dann auch zu einer Mediatorin gegangen. Weil es sehr oft dann kam, dass ich nach Hause kam und sagte, du, ich war heute beim so und so, also ich habe dann ja wie alle möglichen Heiler aufgesucht, ja, und die sagten, ja, und ihr Mann sollte das und das nehmen, ja. Also ich schluckte und von, was weiß ich, auch ausleitenden, was auch immer ich machte, also ich habe ständig alles Mögliche gemacht, Akupunktur und so, und er machte halt nichts,
naja,
außer seine Symptombehandlung seiner Krankheit. Und sagen, ja, er sollte auch ausleiten oder Fasten wäre auch für ihn gut oder er sollte das nehmen, das ist gut für die Qualität seiner Spermien und so, ja. Also die haben mir natürlich auch immer Sachen für ihn mit auf den Weg gegeben und ich musste ihn dann wirklich bearbeiten.
Ja, ja, dass er sich eingelassen hat.
Ja.
Und wenn du ja erzählst, dass du bei Heilern gewesen bist oder Medien oder wem auch immer, dann ist es ja oft dann so eine nicht ganz greifbare, rationale Geschichte.
Genau.
Und das bedarf dann natürlich schon, kann ich mir vorstellen, einer gewissen Überredungskunst.
Ja, also da ist er mit mir nicht mitgegangen. Ne? Also ja, ich machte dann eben so Moxibustion und Akupunktur, konventionelles und unkonventionelles. Ich habe alles ausprobiert. Luna-Yoga und also you name it. Ich wollte einfach absolut mir nicht vorwürfen müssen, dass ich irgendwas nicht probiert habe. Und das war auch ein entscheidender Punkt. Und die Mediatorin hatte eben auch einen Schlüsselsatz gesagt. Also ich sagte ihr dann zum Beispiel, ja, und ich hätte so gerne, dass mein Mann mitkäme zu diesem Heilpraktiker, der ihm dies und dies nahegelegt hat. Und das hat er abgelehnt. Und die hat dann einfach ihn angeguckt und zu ihm gesagt, können Sie das sich vorstellen, Ihrer Frau zuliebe zu tun? Und dann war das für ihn eigentlich eindeutig, dass er das macht. Ja. Aber es war manchmal, wie das so ist in der Partnerschaft, wenn es vom Partner kommt, dann fühlt man sich hier unter Druck gesetzt, ja, und bedrängt. Ja,
genau,
ja.
Genau.
Und in dem Augenblick, wo jemand anders ihm die Frage stellt, war sie eigentlich selbstverständlich. Ja. Und die hat uns sehr geholfen. Also da waren wir oft zusammen und das hat uns auch geholfen, auch so Themen durchzudeklinieren und zu besprechen, die einfach schwierig zu besprechen sind, wenn man auch untereinander ist und dann auch diese aufgestauten Emotionen sind und natürlich die Vorwürfe im Raum stehen. Ja.
Yeah.
Also die Vorwürfe standen wie Elefanten im Raum drin. Wenn du das nicht machst, verhinderst du mich und meinen Kinderwunsch und ganz schrecklich, ja. Das wünschst du keiner Beziehung. Und Also es hat uns auch am Ende, muss ich auch sagen, diese Kinderwunschzeit war alles andere als einfach. Aber es hat uns am Ende nicht auseinandergebracht, sondern es hat uns eigentlich näher gebracht. Wir haben uns beide auch sehr viel besser kennengelernt. Und in Beziehungen geht es ja immer darum, auch Schritte aufeinander zuzugehen.
Ja, ja und zu wachsen.
Genau. Also es gibt's, und dadurch gewinnt man ja etwas. Das ist genau der Punkt.
Genau, ja. Man sagt ja manchmal, dass Beziehungen der optimale Rahmen sind, sich zu entwickeln.
Genau.
Also es ist manchmal nicht ganz einfach. Ja. Und es kann wahnsinnig anstrengend sein. Viele Beziehungen gehen ja dann auch unter solchen Umständen und Belastungen zugrunde.
Natürlich.
Also viele Paare trennen sich ja dann auch oft. Genau. Gell? Und du bist dann, also um nochmal den Faden aufzunehmen, du bist dann in die Kinderwunschklinik gegangen und wie ging das dann weiter?
Also in der Kinderwunschklinik, die allererste, da bin ich dann hingegangen und ich habe diesem Professor dann meine Vorbehalte erklärt. Also ich hatte Vorbehalte gegenüber Hormonen, weil sie mich eben aus meinem Zyklus rausbrachten. Ich habe ihm gesagt, dass ich ein so sehr naturbewusster Mensch bin und dass ich in diesem natürlichen Zyklus bleiben wollte und dass mich die Hormone davon entkoppeln würden. Da hat er überhaupt nicht hingehört. Also ich weiß noch, dass das hat er überhaupt nicht beantwortet. Der hat mir ein Rezept ausgestellt und gesagt, ja, so, ja, also so ungefähr, sie mit ihren blöden Einwänden, hat mir dieses Rezept ausgestellt für irgendwelche Hormone, die ich nehmen sollte und hat mich damit nach Hause geschickt und sagt, kommen Sie in 3 Monaten wieder. Und diese Hormone habe ich dann zwar noch gekauft, aber die habe ich dann im Kühlschrank in der Schublade versenkt und nie genommen. Er hat mir nicht geholfen, meine Vorbehalte denen gegenüber abzubauen. Ne? Mhm. Und dann bin ich dann noch bei verschiedenen so Koryphäen gewesen in München. Das war dann ein anderer Professor, den mir eine Freundin sehr ans Herz gelegt hatte, gesagt, geh zu dem hin, der ist so toll und meine Schwester hat sich so wohl bei ihm gefühlt. Und dann bin ich dann hingegangen, also Termin ausgemacht, dauerte Monate, bis ich dann einen Termin bekam, bin ich mit meinen ganzen Tabellen und Unterlagen hingegangen, also immer meine schönen Zyklustabellen, voll Form vollendet, die genetischen Tests, die alle negativ waren und so weiter. Leg ihm das ganze Unterlagen vor und er schaut sich das an oder schaut es eigentlich nicht an. Sagt, wie alt sind Sie? Kann jetzt nicht mehr sagen, war ich 41 zu 41. Und dann sagt er, also statistisch gesehen, und dann hat er wirklich aus der Schublade die statistische Tabelle rausgezogen, die er schon bereit hatte für diese Gespräche, und sagt, statistisch gesehen haben Sie nur noch 5% Chance, schwanger zu werden. Also so irgendwie. Und dann hat er sozusagen die unterste Kategorie an Chancen angekreuzt und sagte, und Sie müssen wissen, wenn Sie überhaupt noch schwanger werden, dann wird im Falle einer Schwangerschaft ist das Fehlgeburtsrisiko hier oben, so höchster Punkt, ja? Also chancenlos. Mhm. Und das Einzige, was ich Ihnen ans Herz legen kann, in Ihrem Alter, wenn Sie wirklich unbedingt ein Kind haben wollen, also so redet er auch mit ihr, er hat so stahlblaue, eiskalte Augen. Ich fand ihn abstoßend. Also ich hätte mich nie in die Behandlung eines solchen Arztes begeben, aber gut, ich habe mir das Gespräch bis zum Ende angehört. Und dann sagt er, wann war Ihr letzter Zyklus? Sag ich, vorletzte Woche. Sagte, ja, können Sie nächste Woche kommen. Lassen Sie sich von der Sprechstundenhilfe draußen die Unterlagen geben. Da sehen Sie, was Sie einnehmen müssen. Die schreibt Ihnen das Rezept aus und wir können nächste Woche gleich beginnen. Also wieder nicht auf meine Vorbehalte eingegangen. Hat mich überhaupt nicht angeschaut. Mhm. Der hat mich einfach nur nach einer statistischen Fall behandelt. Das ist mein Alter, das sind meine Chancen. Er hat die Allheilmittel. Und er sagte, und die gibt Ihnen auch eine Übersicht über die Kosten. Ich bin rausgegangen, ich habe dann auch noch in der totalen Verwirrung und ich war also so sprachlos über die Art und Weise, wie der mit mir geredet hat. Er redete ja über meine Fertilität, also sozusagen meine Wertigkeit als Frau und nicht, ob ich einen funktionierenden Knöchelgelenk habe. Ja? Mhm. Also das war, ich fand das unsäglich. Und dann gehe ich raus und die Sprechstundenhilfe, die kannte die Prozedur schon und die händigte mir dann mehrere Zettel aus. Also das sind die Mittel, die sie nehmen müssen und das sind die Kosten und so weiter. Und die Kosten beliefen sich auf einen Kleinwagen. Mhm. Ja, Größenordnung eines Kleinwagens. Weißt du was? Ein Autoverkäufer nimmt sich mehr Zeit, dir die Vorteile dieses Autos zu erklären und deine Einwände, die du vielleicht hast, ob dieses Auto für dich geeignet ist, als dieser Mann sich Zeit genommen hat, um mir zu erklären, dass das der richtige Weg ist, um ein Kind zu zeugen.
Ja, da hast du richtig Pech gehabt, gell? Raffaela, und wie ging es dir dann damit? Wie war das dann? Also wenn man sich dann im Endeffekt nicht gesehen fühlt, nicht aufgehoben, man das Gefühl hat, man ist jetzt einfach so verletzlich und ja, ein bisschen ausgeliefert, hilflos. Nein,
es war schrecklich.
Ja.
Es war einfach schrecklich. Und es ist auch dieses Gefühl unendlicher Einsamkeit. Man hat zwar einen Partner und der hilft einem ja auch, der bemüht sich, einem zu helfen. Aber diese tiefe Dimension der Einsamkeit, die man da erlebt, da kann einem eigentlich keiner helfen. Also da muss man irgendwie auch selber rausfinden. Ja.
Es ja.
war ganz, ganz schwierig. Naja, und es war einfach so eine Sukzession. Also ich bin überall, wo ich hinging, waren die Gespräche dieser Art. Und ich bin immer wieder rausgegangen, sage ich, nein, das mache ich sicherlich nicht da. Das kann ich nicht. Es war, hat mich einfach abgestoßen. Und dann kam ich zu einem, wiederum eine Empfehlung zu einem Professor, der hat anders mit mir geredet. Das war, der war wirklich eine Ausnahmeerscheinung in all diesen Versuchen. Der hat zu mir gesagt, wie jung sind Sie? Das war schon das Erste.
Ja.
Nicht wie alt sind Sie, wie jung sind Sie? Und dann sagt er, boah, das ist erstaunlich. Sie sehen viel jünger aus, als Sie kalendarisch sind. Nochmal Balsam auf meine Seele. Und dann hat er mir gesagt, hat mich untersucht, hat sich alles angeschaut. Der hat sich wirklich die Unterlagen angeschaut, hat dann verglichen und so. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, es gibt drei Möglichkeiten. So, da war mal einer, der mir eine Anleitung gegeben hat, was ich machen kann. Drei Möglichkeiten. Man kann auch ohne Kinder leben. Man kann auch ohne Kinder glücklich werden. Das war natürlich etwas, was ich nicht hören wollte zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber das war ein wichtiger Satz. Oder Sie sagen, Sie wollen es unbedingt nochmal probieren. Dann würde ich Ihnen empfehlen, versuchen Sie es nochmal mit der IVF, und zwar das volle Programm mit allen Hormonstimulationen, alles, was dazugehört. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, und das ist die Eizellspende. Dann habe ich geschluckt und habe gesagt, wie meinen Sie das? Ja, es gibt die Möglichkeit, es ist bei uns nicht erlaubt, aber Sie können es im Ausland machen. Er kennt eine Praxis in Prag, in der Tschechischen Republik, und die bieten einem die Möglichkeit an, mit einer Eizellspende, sagt er, Sie sind zwar jung, aber Ihre Eizellen sind einfach, haben das Alter, das Sie haben. Und die sind wahrscheinlich der Hauptfaktor dafür, dass Sie nicht mehr schwanger werden. Wenn Sie eine Eizellspende einer jungen Frau nehmen, dann überspringen Sie Ihr biologisches Alter, haben die Möglichkeit, ein Kind zu empfangen, auszutragen und zu gebären. Es ist dann Ihr Kind. Und dann habe ich auch noch mal kurz nachdenken müssen und habe ich gesagt, aber es ist doch von einer anderen Frau. Ich sagte, nein, Sie tragen es aus, es ist Ihr Kind.
Das ist spannend.
Ja, ja,
nein, das war ist unglaublich. Sehr, sehr spannend.
Also da hat er mir das erste Mal, ich meine, das werden wir dann auch noch vertiefen in unseren späteren Gesprächen, aber er hatte mir das erste Mal eben diese Möglichkeit der Keimzellspende, also sozusagen die Keimzellen einer anderen Person zu verwenden. Und ich habe ihn dann gefragt, sage ich, wäre es möglich zu wissen, wer diese Frau ist? Ich würde das gerne wissen wollen. Er hat sich erkundigt, die Praxis hat ihm gesagt, dass es nicht geht, also dass sie diese Eizellen nur anonym vergeben. Und somit war für mich das Thema der Eizellspende erledigt. Aber ich bin dann durch die ganzen IVF, also In-vitro-Fertilisationen, die haben dann ab dem Zeitpunkt für mich begonnen.
Also das heißt, du hast dann das quasi in Anführungszeichen volle Programm gestartet.
Genau, genau.
Genau, darüber sprechen wir dann das nächste Mal, Raffaella, wie die ganze Geschichte dann weiterging.
Danke, Sabine.
Danke dir und ich freue mich.
Ich mich auch.
Bis dann.
Bis dann.